Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Wenn wir krank sind und es uns nicht gut geht, wünschen wir uns nicht nur die richtige Ärztin oder den richtigen Arzt, sondern einen Komplizen, bei dem wir das Gefühl haben, der reicht mich nicht nur weiter schnell, sondern der schaut auf mich.
Der kämpft gemeinsam mit mir an meiner Seite. Wenn wir so einem begegnen, dann müssen wir ihn feiern. Dr. Martin Steinkasserer stammt aus Brunnig und ist Primar der Gynäkologie am größten Krankenhaus unseres Landes in Bozen. Er ist gewöhnt, dass er für Patientinnen oft wirklich die letzte Hoffnung ist.
Und er staunt selbst immer wieder darüber, was in der Medizin so alles möglich ist. Auch von seinem Spezialgebiet. Endometriose hat er viel zu erzählen.
Und auch menschlich einer, auf den wir uns jetzt wirklich freuen dürfen.
Ja, Dr. Martin Steinkasser in Feuer und Flamme bei dir, Sarah.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Einen schönen guten Morgen und schönen Sonntag, Südtirol. Herzlich willkommen zu diesem Frühstückscafé hier heute bei uns am Frühstückstisch. Ich habe uns heute einen der wohl bekanntesten Ärzte bei uns hier im Land eingeladen, den Primar der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Bozen, seit 8 Jahren inzwischen. Er ist ein Boosterer und einer der Ärzte, wie wir sie uns wünschen. Dr. Martin Steinkasserer, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen an alle.
Endlich einmal ganz inoffiziell.
Vielen Dank für die Einladung. Wirklich eine große Freude. Danke, danke.
Du bist ein Arzt, der erstens genau hinschaut und nicht nur durchschleust. Du bist ein sehr guter Komplize, weil du einfach sagst, manche Schmerzen, die müssen Frauen nicht aushalten müssen, da tun wir was dagegen gemeinsam. Und ja, der Arzt im Land, dem wir mit verdanken, dass die Frauenerkrankung Endometriose immer mehr Aufmerksamkeit bekommt auch. Und schätzungsweise mindestens jede 10. Frau, das ist so eine Zahl, die kursiert, hat darunter zu leiden im Laufe ihres Lebens. Und bevor sie jetzt sagen, jetzt du die da den Herrn Primar einen ganzen Vormittag lang. Wir haben immer wieder miteinander zu tun, wir zwei, weil auch ich eine Endometriose-Betroffene bin. Leider sage ich normalerweise, aber heute sage ich Gott sei Dank, weil so haben wir die Gelegenheit, einmal hier in voller Öffentlichkeit miteinander zu ratschen. Und es ist sehr schön, dass du die Einladung angenommen hast. 2 Stunden lang zu Südtirols beste Musikmix.
Ja, super. Vielen Dank. Also noch einmal und vielen Dank für diese tolle Einleitung. Völlig übertrieben, aber halt mal. Ich versuche diese Einleitung nun ab jetzt zumindest gerecht zu
machen. Als einen, den wir brauchen als Patientinnen, habe ich dich vorhin vorgestellt. Was macht in deinen Augen, Martin, einleitende Frage, einen guten Arzt aus?
Ich glaube, ein guter Arzt zeichnet sich vor allem durch Empathie aus. Ich bin ja der Meinung, dass Arztsein jetzt nicht unbedingt nur ein wissenschaftlicher oder von der Wissenschaft abgeleiteter Beruf ist, sondern viel mit der sozialen Komponente in unserem Beruf zu tun hat. Und wenn ich mich auf eine Patientin oder auf einen Patienten nicht einlassen kann, auf emotionale und empathische Ebene, dann werde ich ihn in seiner Erkrankung und in seinem Leiden nie verstehen können. Und deshalb muss man einfach versuchen, sich ganz offen mit einem Patienten auseinanderzusetzen und diesen Patienten offen entgegenzutreten im Sinne, dass man sagt, erzähl mir einfach einmal, wo dich der Schuh drückt. Und wenn man da versucht, genau hinzuhorchen, dann erfährt man viele Sachen, die man bei irgendwelchen Untersuchungen inklusive Computertomografien und Magnetresonanzen nicht feststellen kann.
Also schon einmal das genaue Hinhören ist wichtig.
Das genaue Hinhören ist fundamental. Ich sage auch immer, bei einer Untersuchung ist das Gespräch einfach das Wichtigste, was man dort machen kann, weil die Symptome, die einem erklärt werden oder die Patientin oder der Patient halt eben vorbringt, die sind wie ein Leitfaden, durch den man halt durch die verschiedenen Pathologien dann navigieren kann, um diesen Menschen entsprechend helfen zu können.
Wie leicht ist es noch, die nötige Zeit zu finden dafür?
Es ist schwierig, weil die Medizin hat ja schon zunehmend die Tendenzen, so ein bisschen wie ein Industriebetrieb zu arbeiten. Das heißt, es gibt Slots, sogenannte Slots für Patientinnen, die halt eben vorgesehen sind, um die große Menge an anfallender Arbeit halt eben abzuarbeiten. Aber es kann nicht sein, dass aufgrund dessen der Mensch in den Hintergrund tritt. Das heißt, wenn ich dann einfach mehr Zeit brauche, dann muss ich schauen, dass diese Zeit bei dieser Untersuchung herausschaut oder ich muss eine Anschlussuntersuchung erleben machen, damit genügend Zeit zur Verfügung steht, um diesen Menschen entsprechend ernst zu nehmen. Ohne den Willen, diesen Menschen offen entgegenzutreten und ihn ernst zu nehmen, braucht man den Beruf eigentlich nicht ausüben.
Ist Empathie als Mann, als Gynäkologe, ist das möglich?
Empathie Empathie als Gynäkologe ist möglich, einfach deshalb, weil man erfahren kann, dass Menschen in ihrem Leiden einem mit dem Wunsch entgegentreten, dass man ihm helfen kann. Und diese Möglichkeit zu helfen ist das größte Geschenk, das man haben kann. Es ist ja nicht so, dass der Wunsch zum Helfen dazu führt, dass man ein übertriebenes Selbstbewusstsein entwickeln sollte, sondern die Möglichkeit zu helfen ist das größte Geschenk, das man erfahren kann.
Du hast unter der Woche einen Arbeitsplatz, die Gynäkologie am Krankenhaus Bozen, und am Wochenende so ein bisschen einen anderen, dein Weingut, kann ich das sagen?
Ja, das kann man schon so sagen.
In der Val Policella bei Verona. Ja. Wie wichtig die Station Verona überhaupt für dich war in deiner Karriere, das besprechen wir heute am Vormittag auch noch. Jeder von uns hat ja die Dinge, die er liebt an seiner Arbeit. Wenn du morgens so in deine Abteilung spazierst, jeden Morgen unter der Woche, worauf freust du dich am meisten?
Ich freue mich am meisten darauf, Menschen zu begegnen. Und Menschen meine ich jetzt nicht nur Patienten, sondern natürlich auch die Mitarbeiter mit all ihren positiven Gedanken, aber auch mit Gedanken, die halt einfach nicht so leicht zu beherrschen sind oder denen man so leicht eine Hilfe zukommen lässt. Aber das Gespräch und die Menschen dort zu treffen, das freut mich wirklich extrem. Ich freue mich auch auf unsere Patientinnen auf der Abteilung, wenn man da vorbeischaut. Das ist einfach, stiftet viel Sinn im Leben und das macht mir eine große Freude.
Was ist es, womit du am meisten haderst so? Also bei mir ist es das frühe Aufstehen natürlich bei meiner Arbeit hier. Gibt es bei dir etwas, wo du sagst,
oh. Das frühe Aufstehen nicht mehr. Jetzt mittlerweile habe ich schon langsam die senile Bettflucht, deshalb ist es mit dem frühen Aufstehen,
im frühen Aufstehen
nicht mehr ganz so schwierig. Am meisten hadere ich wirklich damit, dass man manchmal 5 Sachen zugleich tun sollte und dann nicht weiß, wie man die Prioritäten setzen sollte, ohne dem Projekt, das man da jetzt auslassen muss aus Zeitgründen, die entsprechende Achtung entgegenbringen sollte. Projekt kann jetzt auch ein Gespräch mit einem Mitarbeiter sein oder ein Gespräch mit einer Patientin oder mit wem auch immer. Aber die Priorisierung der vielen Aufgaben, die auf einen hereinstürmen, dann in der Früh gleich ab 7, ist manchmal schon so, das macht einen also ein bisschen nachdenklich, wenn man sich denkt, gut, jetzt alles zugleich geht nicht und wie schaffe ich es, das unterzukriegen und was lasse ich weg? Weglassen und Nein sagen sind immer schwierige Sachen, aber auch extrem erforderlich, wenn man es schafft, dann manchmal Nein zu sagen oder zu sagen, gut, das ist jetzt von sekundärer Priorität, ich kann da jetzt für das jetzt aktuell nichts machen. Vielleicht geht es in einer Woche, dann muss man es halt einfach machen.
Dein Arbeitstag, der geht von 7 bis 8, 9?
Ein bisschen Open End, ja. Mhm. Ich versuche es halt einfach so zu machen, dass man am Ende des Tages sagen kann, jetzt ist es halbwegs rund. Es ist nie ganz rund, ein bisschen oval bleibt es immer, aber halbwegs rund soll es sein, weil sonst nimmt man zu viel mit nach Hause. Und wenn es eh schon so lange dauert und man nimmt dann noch jede Menge Sorgen mit nach Hause, dann wird es zu Hause nicht gut. Also zu Hause soll es dann wirklich so sein, dass man auch einmal alle 5 gerade sein lassen kann.
Bist du einer, der gut schlafen kann?
Ja. Ich schlafe eigentlich wie ein Pferd. Ich kann auch im Stehen schlafen. Das ist auch erforderlich. Als Gynäkologe arbeitet man viel in der Nacht und arbeitet man viel in der Nacht. Mittlerweile mache ich ja Nachtdienste nur noch in extremen Ausnahmefällen, wenn es halt ganz schlimm kommt. Und deshalb muss man da schon ein bisschen trainiert sein drauf, die Zeit, die zur Verfügung steht, zum Schlafen zu nutzen. Und das geht perfekt, auch im Stehen, kein Problem.
Ich kann mir vorstellen, du bist jetzt kein großer Schreiberling, der gerne am Computer sitzt und diese ganzen Dinge tippt, die ihr aber gezwungenermaßen als Ärztinnen und Ärzte einfach inzwischen machen müsst. Ist das zu viel inzwischen? Oder weil das hört man so oft, dass da einfach zu viel.
Bürokratie ist sicher ein Riesenthema. Es ist auch nicht so einfach zu sagen, gut, es ist jetzt zu viel Bürokratie, weil in dieser Bürokratie halt auch viel Dokumentation dahinter steckt. Und die Dokumentation halt auch einfach schon wichtig ist, damit eine Krankengeschichte verfolgt werden kann. Das stimmt schon. Es ist viel von außen aufgebürdet, weil das Sanitätswesen und die Medizin insgesamt sehr viel kostet. Um irgendeine Kontrolle in diesen Kosten da zu erreichen, braucht es natürlich auch den Nachweis der Nachhaltigkeit und der Wichtigkeit von bestimmten Untersuchungen oder von bestimmten Operationen oder von bestimmten instrumentellen Untersuchungen. Und das macht es schon aufwendig. Das heißt, das geht von 0 bis 100 und wenn ich immer an die 100% komme mit dem Konsum von Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, Konsum jetzt mit Leistungen im Krankenhaus oder auch in der niedergelassenen Praxis, dann würde die Medizin so ausufernd teuer, dass man es sich nicht leisten könnte. Und eine entsprechende Kontrolle über die Kosten in der Medizin ist extrem wichtig, damit es zu keiner Zwei-Klassen-Medizin kommt. Weil
wenn die haben wir noch nicht.
Nein, die haben wir einfach noch nicht. Also wenn man sich den Rest von Europa anschaut und auch den Rest von Italien, dann sind wir bei keiner Zwei-Klassen-Medizin, absolut nicht.
Endometriose ist eine Krankheit bei uns Mädels, von der viele noch sagen, Endo, was ist das bitteschön? Ja, aber ganz viele inzwischen sind entweder selbst davon betroffen, haben die Diagnose schon, haben die Schmerzen dazu vielleicht und wissen noch nicht genau, was dahinter steckt. Und viele kennen natürlich jemanden, der betroffen ist. Da gehören ja schlimme Schmerzen dazu. Und Grund sind, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, es sind gutartige Wucherungen eigentlich der Gebärmutterschleimhaut, die sich bewegt unter Umständen im ganzen Körper oder und vor allem im Unterbauch, oder?
Genau, es betrifft vor allem den Unterbauch, deswegen sind Unterbauchbeschwerden, Unterbauchschmerzen auch das häufigste Symptom. Endometriose ist, wie du es richtig gesagt hast, eine gutartige Erkrankung, aber nichtsdestotrotz, Frauen versterben nicht an Endometriose, aber sie leiden ihr halbes Leben darunter. Ich sage das halbe, weil mit der Menopause ist es dann ja meistens getan. Aber es sind extremste Schmerzen, die Frauen da manchmal erleiden müssen. Es gibt auch Endometriose, die nicht so schmerzhaft ist, aber der Großteil hat einfach wirklich starke Schmerzen. Und die Frauen in diesem Zusammenhang ernst zu nehmen, ist halt ein Thema, das auch bei uns erst wirklich Bewusstsein brauchte, weil das bisher einfach nicht so war, aber bis vor ein paar Jahren nicht so war. Und deshalb ist das einfach ein großes Thema für mich. Man, im Bozner Krankenhaus ist es ja so, dass man auch wegen der Onkologie viele Operationen machen und solche Sachen. Aber Endometriose war bisher so ein Mauerblümchen. Ja. Und das Problem war, dass viele Frauen halt eben gar nicht zu dieser Diagnose gekommen sind. Durchschnittliche Zeitdauer bis zur Diagnose ist jetzt noch zwischen 5 bis 10 Jahren. Und das ist einfach beschämend. Das ist beschämend, weil die Medizin nicht in der Lage ist, eine adäquate Diagnose zu stellen bei einer Erkrankung, die eigentlich nicht selten ist und die klassische Symptome hat. Also ich frage mich, warum das nicht gehen soll.
Ja, stimmt das, dass wirklich jede 10. Frau unter Umständen?
Ja, es ist sehr häufig. Ja, jede 10. Frau stimmt ungefähr. 10 bis 12% der Frauen leiden darunter oder haben die Diagnose Endometriose. Und bis die Diagnose erhalten ist, halt einfach oft wirklich, geht viel Zeit ins Land.
Ja, Diagnose endgültig über die Bauchspiegelung.
Eigentlich war das immer so, der sogenannte Goldstandard, also die Möglichkeit, das zu diagnostizieren, ist immer über diese Bauchspiegel- und Laparoskopie gelaufen.
Also da bläst man den Bauch auf und schaut, ob da so Herde
sind. Schaut mit einer Optik direkt in den Bauch hinein und kann diese dann sehen und entnimmt dann Gewebe, schickt das zum Pathologen, der bestätigt dann die Diagnose Endometriose. Aber es ist wirklich ganz häufig so, dass ein ausführliches Patientengespräch, wir kommen zurück zu dem Patientengespräch, weil das einfach so extrem wichtig ist. Also ein ausführliches Patientengespräch und eine gut durchgeführte Ultraschalluntersuchung mit mehr als 90% Diagnose der Endometriose locker zu stellen ist. Also es muss einfach auch für die neuen Generationen an Ärzte, und da bin ja an meiner Abteilung extrem dahinter, dass das umgesetzt werden kann, möglich sein, diese Diagnose zu stellen.
Folge ist oft ein unerfüllter Kinderwunsch, der was ja auch traurig ist. Also deswegen. Ja. Und da kommen dann die meisten Frauen eigentlich drauf, gell? So manchmal.
Also es ist, warum Frauen kommen, sind einerseits die Schmerzen, dann der unerfüllte Kinderwunsch und manchmal auch Organfunktionen, die nicht mehr so ganz gut funktionieren. Wenn zum Beispiel Endometriose kann ja auch in den Darm einwachsen, wenn es mit dem Stuhlgang dann Schwierigkeiten gibt oder beim Wasserlassen, beim Urinieren, dann kommen Patientinnen mit diesen Symptomatiken, also Schmerzen oder fehlende oder nicht mehr vollständig entwickelte Organfunktionen oder eben auch der unerfüllte Kinderwunsch, führen dann häufig dann halt einfach zur Frage an den Arzt oder Ärztin, was fehlt mir? Was wirklich fehlt, ist eine entsprechende Antwort des Arztes oder der Ärztin auf diese Frage.
Sonntags hast du meist frei, oder? Außer es kommt irgendwas ganz Wichtiges dazwischen.
Ja, sonntags habe ich häufig frei. Ja, ist mir auch ganz wichtig. Es braucht manchmal einfach ein, zwei Tage, wo man einfach ausspannen kann. Sonst kriegt man es nicht auf die Reihe.
Ja, du wohnst einerseits in der Landeshauptstadt, in Nähe Krankenhaus da irgendwo. Ja. Und zum anderen hast du noch zwei Standbeine.
Genau. Also ich bin ja ein alteingesessener Brunecker, gebürtiger Brunecker. Deswegen bin ich allein Bruneck dann immer wieder mal. Das freut mich natürlich auch ganz besonders, wenn ich wieder mal in Bruneck bin. Und ich habe in der Nähe von Verona noch einen Ort, wo ich gut sein kann, der mich in der Seele berührt. Und deshalb bin ich da auch wirklich extrem gern.
Da sind wir nachher noch ein bisschen neugierig, weil das wirklich ein schöner Ort ist. Wie magst du denn freie Tage? Wie geht das los? So ohne Wecker wahrscheinlich und mit einem guten Frühstück? Oder?
Ja genau, freie Tage gehen ohne Wecker los, aber wie gesagt, mit dieser schon ein bisschen
Bettflucht
bin ich halt um spätestens 7 dann halt auch aus dem Bett. Dann freut es mich wirklich, einen Kaffee und ein gutes Frühstück zu genießen. Und dann versuche ich, meistens funktioniert es, also dann versuche ich mich körperlich zu betätigen. Also ich gehe entweder laufen oder gehe wandern. Also das sollte dann schon so sein, dass ich mich dann mal anstrenge. Das muss eine anstrengende Geschichte sein. Also ich bin ja ein alter Hockeyspieler und körperliche,
ach so, das muss ich nicht.
Körperliche Betätigung ist mir schon ganz wichtig. Und da geht es dann schon nochmal ein bisschen zur Sache.
Das ist aber schwierig. Gehst du Hockey schauen? Weil das ist ja dann schwierig. Halten wir zu den Wölfen? Oder halten wir
ja, unbedingt zu den Wölfen. Also man hat ja mit den Wölfen lange Hockey gespielt und in der Serie A dort mitgespielt. Und deshalb, die Füchse sind auch nicht schlecht, aber die Wölfe sind halt ein bisschen größer schon von der Statur her. Nur deshalb, nur die Statur.
Oh, jetzt. Deinen zweiten Wohnsitz in der Valpolicella. Wie können wir uns den vorstellen? Ist das ein richtiger Hof mit Weinbergen?
Ja, das ist ein richtiger Hof. Den Ort verdanke ich meinem Onkel. Also mein Onkel war ein Physiker, der hat Physik studiert und hat dann in Meran unterrichtet, Mathematik und Physik an der Oberschule. Und gemeinsam mit seiner Frau Margaret wollte der auch schon immer irgendwo einmal ein kleines Höfel haben. Und die haben da lang gesucht und haben dann mit Hilfe von guten Freunden diesen Hof in der Valpolicella gefunden, was ja einfach wirklich ideal ist, weil es keine weite Distanz ist. Ja. Die Toskana ist einfach zu weit weg, um schnell einmal dorthin zu fahren.
Aber das sieht aus wie eine kleine Toskana, gell?
Das sieht also aus, wirklich so schön. Liegt dort in den Hügeln, das ist wunderschön, man kann da wirklich die Seele baumeln lassen. Und der Onkel hat es mir dann vererbt. Das war jetzt noch nicht so ein abgeschlossenes Höfli, wie es jetzt halt ist. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, da ringsherum noch ein paar so Weinreben dazu zu kaufen. Und jetzt ist so ein abgeschlossenes Höfli. Die Straße endet dort, das heißt, gut. Man ist einfach ja, im Paradies, weil es muss auch keiner vorbeischauen, der nicht unbedingt dort was zu tun hat. Das freut mich extrem.
Alles gut. Machst du dann selber Wein oder was machst du mit den Trauben?
Also gemeinsam mit einem Bauern, der dort sich um meine Weinreben kümmert, weil das könnte ich ja, ich bin ja Puster, ich kenne mich bei Erepfel gut aus, aber beim Wein musste ich schon sehr viel dazu lernen und bei den Oliven auch. Das geht jetzt zunehmend besser, aber cool. Es fehlt halt auch die Zeit, sich intensiv darum zu kümmern. Mein Bruder, der Christoph, hilft mir fest dabei, der ist auch oft dort. Der ist handwerklich deutlich besser benannt als ich, weil er Tischler ist, der kennt sich da auch gut aus. Ich bin Hilfsarbeiter auf meinem Hof. So.
Also ein bisschen Hilfsarbeiterpotenzial steckt im Primar, ein bisschen Bauer vielleicht auch. Mhm. Was bist du sonst privat für ein Mensch? Ein ganz gemütlicher, kann ich mir vorstellen.
Eigentlich schon versuche ich es relativ gelassen anzugehen in meinem Leben, das stimmt schon. Also wie gesagt, gebrauchte körperliche Betätigung, wenn sie dann sein muss, die muss auch anstrengend sein, damit sie mir irgendwas bringt. Aber sonst versuche ich schon Zeit so zu verbringen, dass man auch nicht eine Liste abarbeiten muss an freien Tagen. Also ich tue mich hart zu sagen, wir gehen in 3 Wochen auf den Berg. Das muss schon ganz ein besonderer Berg sein, wo man sich vorbereiten muss, dann ja. Aber sonst passt es mir, wenn man am Tag davor was ausmacht oder so, weil ich noch sicher war, jetzt habe ich wirklich Zeit, jetzt geht sich das für mich gut aus und dann passt es. Also Termine planen am Wochenende ist für mich so ein bisschen schwierig.
Verona, das Ospedale Sacro Cuore Negrar, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe, das war 5 Jahre lang dein Arbeitsplatz. Eine ganz besondere Klinik im Lauf deines Lebenslaufs hier, in dem ja auch andere Stationen, internationale auch mit dabei sind. Ich glaube, Belgien steht da, Jordanien, Syrien, Venezuela, Brasilien, habe ich gelesen, Spanien. Da sprechen wir vielleicht auch noch später. Aber was war Verona genau für dich?
Ja, Verona war für mich ein großer Schritt, weil es war ja so, dass ich in Punek schon Vizeprimar war und die Leitung von dem reproduktionsmedizinischen Zentrum, dem landesweiten, dort hatte. Und wir hatten dort auch viele komplexe Operationen. Aber Verona war dann noch einmal ein Schritt, wie soll man sagen, aus der Sicherheit und aus der Bequemlichkeit. Verona, das ist Negrar, ist ein Krankenhaus, das eines der wirklich führenden für diese minimalinvasive Chirurgie war, für diese laparoskopische Chirurgie. Es gab doch den Professor Minelli, der das dort aufgebaut hat. Und das war sicher oder ist immer noch ein Krankenhaus, das in diesem Zusammenhang eine Riesenrolle spielt. Und es waren zwei Sachen, die mich wirklich beeindruckt haben. Erstens einmal, oder drei. Der erste war den Mut, dort wegzugehen. Einfach zu gehen und zu sagen, gut, ich komme aus meiner Bequemlichkeit unter Anführungszeichen heraus und schafft das noch einmal, nicht diese Herausforderung zu stellen. Das zweite war, dass ich bei diesen Verhandlungen, ob ich da jetzt dann anheue oder nicht, das erste Mal gehört habe, es ging um Gehaltsverhandlungen und ich habe gemeint, ja gut, wie kann ich denn da dann verdienen, weil immerhin verdiene ich ja da in Punek eigentlich schon ganz gut. Und da war dieser Generaldirektor, der mich gefragt hat, ja, wie viel sind Sie denn wert? Das war für mich extrem beeindruckend, weil ich war einfach gewohnt zu sagen, gut, es gibt irgendwelche Verträge, die sind dann für alle gültig und so hin und her. Und diese Frage habe ich mir nicht erwartet. Und eigentlich war das erste Mal, dass mich jemand gefragt hat, wie viel ich eigentlich wert bin. Ja. Und das dritte war, dass das ein Zentrum ist, wo Pathologien, jetzt bösartige, aber auch gutartige, von Kliniken kommen, die sonst Referenzhäuser sind. Was war es, die Uniklinik in Padova oder aus Mailand oder aus Rom oder von ringsherum. Und du bist der Letzte, der verantwortlich ist für Patienten mit extrem schwierigen oder schwerwiegenden Erkrankungen. Und es geht nicht, dass du danach sagen kannst, gut, das schicken wir halt einmal schnell noch, was weiß nicht, noch Verona oder wir schicken es einmal nach Innsbruck. Nein, du warst der Letzte für diese Patienten. Das war für mich wirklich prägend und hat meine Art, Medizin zu denken, extrem verändert.
Wie denkst du Medizin jetzt?
Medizin, denke ich, in dem Sinn, dass einfach wirklich sehr viel möglich ist. Extrem viel mehr möglich ist, gerade im chirurgischen Bereich, als man es sich vorstellen kann. Aber es gibt Grenzen, die über die Belastung von Menschen hinausgehen könnten. Und dort braucht es eine klare Ansage, um zu sagen, hier kommen wir nicht weiter. Aber dort muss man auch ganz offen mit den Patientinnen dann sprechen und ihnen sagen, auch wenn ihnen irgendwo, was Gott wollte, noch angeboten wird, es wird für ihr Wohlbefinden nichts mehr bringen.
Ist das schwer? Das sind das schwere Momente.
Das sind die schwersten Gespräche überhaupt. Weil solange man Sachen anbieten kann, solange man Hoffnung machen kann, solange es einfach Möglichkeiten gibt, Hilfe anzubieten, ist es für einen Arzt natürlich immer viel einfacher, nicht? Weil dann gibt es halt immer noch einen Step. Aber wenn man so ein bisschen an die Grenze herankommt, das war auch etwas, was ich in München vom Professor Hepp gelernt habe.
Großhadern warst
Großhadern,
du da,
ja? Genau. Dann muss es die Möglichkeit geben, ein offenes Gespräch mit Patientinnen oder mit Betroffenen zu führen und zu sagen, dass hier Medizin halt dann auch einmal ein Ende hat und andere Gesichtspunkte in den Vordergrund rücken müssen. Palliative Gesichtspunkte. Also den Menschen in seinen letzten Jahren halt eben entsprechend zu betreuen, sodass diese auch lebenswert sind und nicht einfach immer nur neue, irgendwelche hochmechanisierten Therapien anzubieten.
Ja. Wir kommen vielleicht zurück zur Endometriose, weil du das wirklich auch am Krankenhaus Bozen als Primar einfach zu einer wichtigen Endometriose-Anlaufstelle gemacht hast. Eine Erkrankung, bei der Gebärmutterschleimhaut, ähnliches Gewebe im Unterbauch, also eigentlich ganzen Körper theoretisch, wuchern und bluten kann. Manchmal sind das leichtere Schmerzen, aber das kann schon sehr, auch sehr dramatisch ausschauen.
Also das können extremste Schmerzen sein. Schmerzen, die mit einem normalen Leben eigentlich nicht vereinbar sind, das heißt mit dem Beruf nicht vereinbar sind, im Sozialen nicht vereinbar sind, in der Partnerschaft nicht vereinbar sind, weil die Schmerzen halt überhand nehmen. Aber was am meisten beeindruckt, ist, dass Frauen manchmal weinen vor Glück, wenn sie endlich diese Diagnose haben. Das beeindruckt mich am meisten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sind, endlich gibt es eine Diagnose für das, was ich bisher nicht erleben konnte, weil es bisher immer geheißen hat, ja gut, das bildest du dir ein oder das wird schon nicht sein oder nimm dir mal ein Vorbild an irgendjemanden. Ja, ich habe das manchmal mit einem psychischen Symptom bezeichnet, dass das Gaslighting ist, wo man Menschen einfach in ihrem Wesen und in ihrer Sachen, die sie halt erzählen, nicht ernst nimmt und das immer wieder wegdrückt und immer sagt, das ist nicht so, das ist nicht so. Menschen leiden extrem darunter.
Ja, bis die Frauen auch selber sagen, ja, das wird schon normal sein, oder? Weil das ist auch was dich stört, dass du einfach sagst, wir Frauen sind inzwischen oft so weit, dass wir sagen, es gehört halt dazu.
Die sagen gar nicht, das ist normal, die sagen, ich bin nicht normal. Das ist die schlimme Geschichte daran. Die sagen dann, ja, bei mir stimmt was nicht. Nicht die Endometriose stimmt bei mir nicht, sondern ich bin psychisch oder in meinem gesamten Wesen einfach anders als alle anderen und deshalb kann man mich als Mensch nicht ernst nehmen. Und das macht extremen Druck.
Wir Frauen und Mädels, wir sind eigentlich sehr gut im Schmerzen ertragen. Manchmal zu gut auch. Warum sind wir so?
Ich glaube, Frauen sind von jeher einfach schon an Schmerzen gewöhnt worden. Über geschichtliche Dimensionen, sagen wir mal so. Es fängt vielleicht mit der Bibel an, wo es heißt, unter Schmerzen sollst du dein Kind gebären. Ja. Und Frauen hatten dann, das Endometriose ist ja nichts Neues in dem Sinn, Frauen hatten solche Schmerzen schon immer und Frauen wurde dann immer halt einfach beigebracht, ja, diese Schmerzen sind halt das, was du aushalten sollst und aushalten kannst, weil wenn du dir das Beispiel an fünf anderen nimmst, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Aber dass diese fünf anderen eventuell absolut diese Leiden nicht haben und ich dann halt schon, das muss man diesen Menschen dann halt zugestehen. Und dieser Druck, der gesellschaftlich dann auf diesen Frauen ausgewirkt wird, der verändert Frauen dann auch psychisch, das ist ganz sicher so. Insofern ist es Zeit, einfach über solche Sachen zu reden und diese auch so ein bisschen offensiv. Und deswegen bin ich auch so froh darüber, dass wir heute darüber reden können, weil es einfach ganz wichtig ist, dass Frauen sich nicht schämen müssen dafür, wenn es ihnen nicht gut geht.
Ja. Ich finde das auch wichtig, weil ich ja selber betroffen bin. Das wissen wir bestens voneinander, wir zwei. Ja. Warum entsteht Endometriose eigentlich? Und kann ich da vorbeugen? Natürlich, das ist die große Frage, so die sich...
Ja, Endometriose entsteht zum allergrößten Teil. Es gibt verschiedene Theorien, aber die bekannteste ist, dass es bei jeder Frau zu einer sogenannten retrograden Menstruation kommt. Das heißt, minimale Anteile von dieser Schleimhaut, die während der Regelblutung abgeblutet wird, geht auch über die Eileiter oder gelangt über die Eileiter auch in den Bauchraum. Okay. Und bei manchen Frauen können sich diese Endometriumzellen, also diese Schleimhautzellen, dann halt eben anhaften an den verschiedensten Geweben, an Bauchfellern, an den Eierstöcken, an der Gebärmutter selbst oder am Darm oder an den Harnleitern oder Harnblase. Und dort dann eben entsprechend einem Zyklus immer wieder diese Veränderungen durchmachen zwischen Wachstum und Blutung und dadurch Entzündungsreize setzend, führt es zu diesen Vernarbungen und zu diesen starken Schmerzen. Grundlegend muss ein Autoimmundefekt eigentlich auf dessen Basis sein, von dieser Endometriose. Mhm. Der ist nicht entdeckt und es gibt auch keine wirkliche kausale Therapie. Also es gibt nichts, wo ich diesen Autoimmundefekt wegkriege, aber es gibt exzellente Behandlungen, um Frauen mit Endometriose halt eben dieses Leiden nicht immer ganz zu nehmen, aber zumindest zu lindern.
Bevor wir auf die kommen, brauchen wir eine stärkere Lobby, dass da mehr geforscht wird, dass man vielleicht auch wirklich, kann es eine Impfung geben irgendwann oder ich weiß es nicht.
Also es ist noch nicht ausgeschlossen. Ich würde schon sagen, wenn es auf genetischer Ebene besser erforscht ist, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass es Möglichkeiten einer medizinischen Therapie sind, die jetzt noch nicht vorstellbar sind. Das kann eine Impfung sein, das können auch irgendwelche Antikörpertherapien sein, die da eine Rolle spielen. Aber selbstverständlich braucht es auch in diesem Zusammenhang Lobbyarbeit, um medizinische Forschung halt eben zu verstärken.
Ich stelle mich zur Verfügung. Behandlungsmöglichkeiten. Behandlungsmöglichkeiten ist einmal natürlich die Entfernung dieses Gewebes.
Genau, Behandlungsmöglichkeiten gibt es eigentlich. Es gibt drei große Grundsteine, auf denen das steht. Erstens ist es eine hormonelle Therapie, die entweder so ziemlich ähnlich wie die Pille sein kann, aber auch es gibt verschiedene Abwandlungen von der Pille. Also es muss nicht immer die sein, die dazu führt, dass es Frauen mit Endometriose deutlich besser gehen kann. Die Schmerztherapie, die spielt eine Riesenrolle, weil manchmal sind diese Schmerzen ja nur kurzzeitig und man kann die extrem gut mit Schmerztherapien behandeln. Das muss nicht immer nur irgendein Schmerzmittel sein oder ein entzündungshemmendes Medikament, sondern es gibt verschiedene Arten von Schmerzmitteln, die auch kombiniert manchmal sehr gut eingesetzt werden können, dass das funktioniert. Dann selbstverständlich, wenn es weiter fortgeschrittene Endometriose ist oder eine Endometriose, die an den Organen irgendwelche Schäden schon setzen kann, dann steht die Operation natürlich sehr im Vordergrund. Die Operation sollte dann aber wirklich nur an Orten stattfinden, wo diese adäquat durchgeführt werden kann. Das heißt, sie muss vollständig entfernt werden in einem einzigen Eingriff. Und das kann nicht immer sein, dass Frauen dann alle 2 Jahre zum Operieren kommen, weil es einfach nicht richtig ist. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an, ich zeichne es jetzt einmal als komplementärmedizinischen Methoden, die eine Riesenrolle spielen, weil das Gesamtwohlbefinden der Frau natürlich völlig im Vordergrund steht. Das heißt, wenn es mir gut geht, dann spüre ich auch weniger Schmerzen oder dann nehme ich solche Symptome deutlich weniger wahr. Und das kann von der traditionellen chinesischen Medizin bis zum Bauchtanz gehen, da hat alles drin Platz.
Wirklich?
Ja,
Bauchtanz?
Ja, alles, was den Frauen da gut tut, ist eine wichtige Angelegenheit.
Bei Ihnen, die Sie zuhören, da war vielleicht immer schon klar, dass Sie Lehrer werden wollten oder Elektrotechnikerin oder Tischler. Bei mir war bald klar, ich muss was tun, wo ich viel reden darf. Seit wann und warum wolltest du Arzt werden?
Ja, das hat sich in der Oberschule so herauskristallisiert.
Das war Realgymnasium.
Realgymnasium auch. Es war so, dass ich an naturwissenschaftlichen Fächern, besonders jetzt Biologie und Chemie und so, sehr interessiert war. Und das hat mir halt einfach dazu geführt, dass Medizin eine Option war. Ich habe mich zunächst da einmal für Chemie mit eingeschrieben, weil mir Chemie ja so gut gefallen hat. Aber dann hat sich herauskristallisiert, dass das eine einfach nur rein technisch ist und das war es nicht. Die soziale Komponente, wie wir vorhin schon kurz gesprochen haben, in dem Beruf ist für mich extrem wichtig und deshalb ist das einfach eine tolle Geschichte.
Und zur Gynäkologie bist du dann gekommen?
Gynäkologie ist ein Fach, das einfach so extrem breit aufgestellt ist. Man ist ja ein bisschen auch wie der Hausarzt für die Frau.
Ja, stimmt.
Das geht von der Schwangerschaft zum Ultraschall, von der Hormontherapie bis zum Operieren, von der Onkologie zur Endometriose. Es geht um die Krebsvorsorge, es geht um Impfungen. Also es geht breit durch. Es sind viele internistische Erkrankungen dabei, Bluthochdruck oder Zucker in der Schwangerschaft. Man ist im Kreißsaal tätig, man ist im OP tätig, man ist in der Ambulanz tätig. Also es gibt von mir aus gesehen kein Fach, das noch breiter aufgestellt wäre und das ein Spektrum abdeckt, das man in anderen Fächern halt einfach überhaupt nicht mehr abdecken kann.
Du sitzt noch mit der Gyn im alten Krankenhaus?
Ja.
Schade oder passt?
Ja.
Ich glaube, das Neue hat Vor- und Nachteile.
Das Neue hat Vor- und Nachteile, ja. Und in diesem alten Krankenhaus haben wir jetzt, Gott sei Dank, die räumliche Situation so, dass wir auf relativ viel Platz zurückgreifen können. Das hat halt damit zu tun, dass andere dann übersiedelt sind in das neue Krankenhaus. Deswegen passt es schon ganz gut. Es wäre natürlich noch der Wunsch, dass man das halt nochmal ein bisschen besser ausgestalten könnte. Auch gerade was nie Kunst im Krankenhaus belangen könnte. Solche Sachen wären ganz toll. Es gibt auch Zimmer, wo jetzt leider keine Nasszelle im Zimmer ist. Das müsste man einfach noch angehen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit unserer Verortung da im Krankenhaus wirklich sehr zufrieden.
Weil aus dem neuen Krankenhaus gibt es so Anekdoten, dass die Klimaanlagen streiken in den OPs und dass irgendwie OP-Säle gibt, wo keine Lampe an der Decke vorgesehen war oder so.
Ja, also,
hast du auch Anekdoten, die du
kennst? Das sind ein bisschen so anekdotische Berichte. Selbstverständlich ist es immer so, wenn man ein neues Haus übersiedelt, dann gibt es halt viele Sachen, die noch nicht so sein. Aber die Planung und die Durchführung waren nicht in allem so wirklich ganz erfreulich, das muss man sagen. Mittlerweile hat sich das ganz gut eingespielt. Dann gab es noch die Thematiken, dass das mit der Kühlung in unseren OPs dann nicht funktioniert hat. Jetzt schauen wir mal, jetzt kommt das mal wieder. Lass uns mal ein bisschen überraschen. Eigentlich soll es jetzt gut funktionieren. So von dem her funktioniert es schon eigentlich ganz gut, muss man nicht sagen. Das neue Haus ist auch wunderschön. Man kann da drin
ja,
schon
ganz gut
sein. Das ist keine Frage. Wie gesagt, für uns ist es so, dass wir mit der Situation, vor allem für die Frauen, die Kinder kriegen, halt mit dem Kreißsälen so ganz zufrieden sein können. Wir haben ausreichend OPs zur Verfügung, weil wir halt für kleine Eingriffe und für Eingriffe für Kaiserschnitte und so eigene OPs haben. So im Großen und Ganzen läuft es eigentlich schon ganz gut.
Das ist gut. Es wird viel geschimpft über die Sanität bei uns im Land, auch mit Recht. Ich habe im Frühling heute einmal ganz gute Erfahrungen gemacht auf eurer Gynäkologie und der Urologie, muss ich sagen, also auch Lob sei an dieser Stelle angebracht, wirklich. Gynäkologe und Primar Dr. Martin Steinkasserer, wo verstehst du jetzt, sage ich einmal, Kritik aus deiner Sicht der Patientinnen und Patienten? Wir haben gesagt, wenn etwas nicht zeitnahe stattfindet.
Mhm. Ja, ganz sicher. Also es ist ja so, dass Hilfe viel mit einem Zeitrahmen zu tun hat, in dem man die Hilfe anbietet. Das heißt, wenn ich hilfsbedürftig bin und ich erfahre diese Hilfe in einem weiten Abstand nach Jahren, dann ist sie nicht mehr wertvoll, weil dann hat sie keinen Sinn mehr. Das muss das Gesundheitswesen können. Und da verstehe ich Menschen, dass man sich manchmal einfach wie vor einem kafkaesken Turm sieht, ja, wo man halt einfach es nicht schafft, hineinzukommen. Und da haben wir sicher Aufholbedarf. Das heißt, der Zugang müsste so sein, dass es für Menschen einfach zu verstehen ist, wie komme ich zu Leistungen, die für mich jetzt wichtig sind. Da spielen Filter eine große Rolle, weil es geht natürlich nicht, dass jeder ins Krankenhaus geht und jetzt in diesem Moment das hat. Und Filter in dem Sinn, dass es eine gute Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten, Hausärzten und dem Krankenhaussystem geben muss. Und es muss auch ein Verständnis dann im Krankenhaus geben, dass wenn eine Leistung erbracht wird, die so vollständig erbracht wird, dass der Mensch auch mit einer Information oder zumindest mit einer weiteren Behandlungsoption nach Hause geht, die er verstehen kann. Ja. Das kann nicht sein, dass man aus der Ambulanz herauskommt und einfach nicht weiß, was mit einem jetzt geschehen ist und auch nicht weiß, wie es weitergehen soll. Es geht darum, ich war da, der hat mit mir geredet, ich weiß jetzt, wie es weitergeht, ja, und ich weiß, wo und um welche Zeit ich wo sein muss, damit mir geholfen wird. Das wären Sachen, die einfach anzustreben sind. Einen geordneten Zugang und im Haus dann Menschen, die das wirklich so managen, dass es für diesen Patienten und Patientin definitiv herumgestrickt ist.
Ja, auch für einen Gesundheitslandesrat wie Hubert Messner wird das die Umsetzung in vielen Dingen jetzt ganz schwierig natürlich, das ist klar. Wärst du charakterlich ein guter Politiker, Gesundheitslandesrat?
Ja, das glaube ich nicht. Also ich bin jetzt erstens einmal heilfroh, dass der Hubert das macht, weil der Hubert halt aus der Medizin kommt und weiß, um was es geht. Und zugleich beneide ich ihn keine halbe Stunde um dieses Paket, das er da zu schleppen hat, weil es einfach extrem schwierig ist. Jeder hat natürlich berechtigte Ansprüche und manche Ansprüche sind dann auch nicht berechtigt. Einmal die zwei auseinanderzuklauen, ist schon recht schwierig. Und dann den Gerechtfertigten entgegenzukommen, ist auch nicht leicht. Die Ressourcen sind ähnlich, Personal ist ähnlich, die Strukturen sind ähnlich, das Geld ist ähnlich. Und insofern muss man halt schauen, mit welchen Hebeln man versuchen kann, da entsprechend ein ansprechendes Gesundheitswesen am Laufen zu halten. Charakterlich bin ich wahrscheinlich nicht ganz gut geeignet, weil ich halt einfach gewohnt bin, Sachen relativ schnell dann in geordnete Bahnen zu lenken. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Politik nicht wegen mangelndem Willen, aber wegen der Komplexität der Dinge, heißt man es einmal so, nicht immer leicht machbar.
Oh, wirklich. Ah, vielleicht letzte Frage noch. Letzte Frage noch vor dem großen Finale an dich, Dr. Martin Steinkasserer, Gynäkologe und Primar im Krankenhaus Bozen. Was wünschst du dir, ja, von deinen Patientinnen? Wir sind ja auch nicht immer ganz leicht vielleicht, nachdem wir jetzt ganz viel darüber gesprochen haben, was wir uns von Sanität, von Ärztinnen und Ärzten wünschen.
Ein extrem, das ist die schwierigste Frage heute. Ich weiß jetzt gar nicht recht, was antworten. Es ist so, ich glaube nicht, dass es gerechtfertigt ist jetzt für einen Arzt wie für mich, sich was zu wünschen von Patientinnen. Am ehesten vielleicht, dass sie offen an ein Gespräch herangehen und einfach sagen, um was es geht. Halt mal ganz offen sich trauen, mit diesem Menschen, der da vor ihnen sitzt, zu sprechen. Weil man sich dann einfach viel, viel leichter damit tut, entsprechende Optionen, die jetzt in einer irgendwie medizinischen Hilfe enden können, aufzustellen.
Ja, Finale. Ich beginne einen Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende. Ein guter Arzt
sollte auf Patientinnen und Patienten zugehen können, sollte ihnen zuhören können und sollte ehrlich und offen seine Optionen, wie er den Menschen helfen kann, auf den Tisch legen und diese so einfach wie möglich den Menschen erklären.
Das Schöne an diesem Beruf
ist es wirklich, das Glück der Menschen zu erleben, wenn es besser wird. Das ist unglaublich. Man bekommt so viel an so viel geschenkt für einen selber, dass es halt einfach diesen Beruf extrem sinnerfüllt macht.
Fehler als Arzt.
Die gibt es. Es gibt immer wieder Sachen, die halt einfach auch als nicht gut laufen oder die halt einfach ein klarer Fehler sind. Offen damit umgehen, Fehler eventuell auch als Leuchttürme zu sehen, um sie darzustellen, auch für andere, damit die diese Fehler nicht wieder machen können. einen Fehler machen ist kein großes Drama. In zwei oder dreimal zu wiederholen, ist einfach Blödheit.
Der weiße Kittel.
Der weiße Kittel ist ein Statussymbol für Ärzte. Ich halte extrem wenig davon, eigentlich gar nichts. Ich ziehe den einfach nie an. Aus zwei Gründen. Erstens ist es unhygienisch, weil er lange Ärmel hat und dadurch die Desinfektion überflüssig wird der Hände. Und das Zweite ist, dass es als Statussymbol einfach mit manchmal einem mangelnden Selbstbewusstsein zu tun hat, die dieser Mensch da halt eben hat. Deswegen muss er sich als Statussymbol richten, wie was weiß nicht, welches Auto oder was. Du Kuckuck interessiert mich eigentlich überhaupt nicht.
Ein Kind auf die Welt zu bringen.
Ist ein unglaubliches Erlebnis, dabei zu sein, weil auf die Welt bringt es ja Gott sei Dank die Frau, da bin ich froh drum. Das könnte der Mann wahrscheinlich gar nicht aushalten. Aber dabei zu sein und dabei helfen zu können, ist eine unglaubliche Erfahrung. Also das Glück und die Zufriedenheit, die sich breit macht, wenn das Kind dann auf der Welt ist, ist wirklich ein Geschenk, das man für sich einfach internalisieren muss. Das ist einfach wunderschön.
Meinen vier Kindern wünsche ich
einen guten Weg im Leben. Und sie sind ja auf einem extrem guten Weg und deshalb ist es einfach schön für mich zu sehen, je älter man wird, desto weniger hat man Ansprüche an irgendwelchen extremen Gipfeln oder was weiß nie was, auch im Gefühlsleben. Aber die Ruhe zu haben, dass es ihnen wirklich auf ihrem Weg gut geht, ist eine unwahrscheinliche Zufriedenheit.
60 zu werden heuer, das war.
War eigentlich ganz nett, weil ich war auf meinem Höfel und es waren nur noch zwei, drei Leute mit mir dort und wir hatten es eigentlich wirklich fein und angenehm und chronologisch ist jetzt halt einfach einmal so. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen aushalten kann.
Und wenn ich euch jetzt bei mir daheim, vielleicht auf dem Höfel in der Valpolicella, zum Mittagessen was aufkochen würde, dann gäbe es.
Also klassisch ist ja, weil dann manchmal halt auch Leute von unten sind, da gibt es Knödel. Vom Venezianischen her sind es die Alici in Saor, das ist eine unglaublich gute Essen, aber es ist viel Aufwand und brauche ja ein bisschen Hilfe dabei.
Die kriegst du ja wahrscheinlich schon daheim. Ja. Dr. Martin Steinkasser, ich danke dir für deine Zeit jetzt, für alles, was du machst, wirklich. Das Thema Endometriose haben wir ein bisschen abgedeckt, hoffentlich, und darauf aufmerksam gemacht. Und ich wünsche dir viel Freude und Erfolg bei allem noch.
Ja, vielen Dank für das nette Frühstück und für den netten Ratschlag. Ich wünsche allen alles Beste und alles Liebe. Es war wirklich ein extrem angenehmes Gespräch. Vielen Dank.
Wie ist der Wein, den er macht?
Das weiß ich leider nicht. Aber sicher gut. Also bei dem Ehrgeiz, den er hat auf jedem Gebiet, glaube ich, ist er auch auf dem Gebiet ein Spezialist.
Ja, im nächsten Sonntagsfrühstück freuen wir uns auf den Chef-Klimaforscher an der EURAG, Marc Zebisch, passend zum Finale unserer Südtirol 1 Green Week.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.